Mit Achim Schmidt-Forte, willkommen zur Redezeit in Neugier genügt. Ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, was das bedeuten soll. Die Zahl 165.000, das ist die Zahl, die die Inflation in dem Land Simbabwe in Ostafrika beschreibt. Dort gibt es eine Inflationsrate von 165%. Mir fällt es schwer, das sozusagen in das Alltagsleben zu übersetzen, wie man eigentlich lebt, wie man arbeitet, wie man mit seinem Geld umgeht bei einer solchen Inflationsrate. Und vor allem beschreibt diese Zahl ziemlich eindeutig, dass Simbabwe schlecht regiert wird. Dort regiert Robert Mugabe, früher einmal ein Befreiungsheld, der 1980 die Regierung in Simbabwe übernommen hat. Heute jemand, der die Macht nicht abgeben will und seine Macht mit Gewalt sichert. Das hat Parlaments- und Präsidentschaftswahlen gegeben am 29. März in Simbabwe. Das Ergebnis der Parlamentswahlen ist inzwischen recht klar. Die Opposition hat die Parlamentswahl gewonnen, aber es gibt noch immer kein Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Das ist erstens absurd und zweitens einigermaßen eindeutig. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass Robert Mugabe diese Wahl verloren hat. Zumindest müsste er in eine Stichwahl. Er spielt auf Zeit und man muss abwarten, wie dieser Machtkampf in Simbabwe weitergeht. Aber ich freue mich, dass heute bei mir im Studio jemand ist, der Simbabwe kennt. Sie haben dort gelebt, Katharina Morello. Sie sind Mitarbeiterin einer Organisation in der Schweiz, Brot für alle. Das ist eine entwicklungspolitische Organisation der evangelischen Kirche in der Schweiz. Erstmal willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Sie haben von 2001 bis 2002 in Simbabwe gelebt. Ihr Mann hat dort gearbeitet. Wenn Sie jetzt diese Nachrichten hören aus Simbabwe über diesen Machtkampf und über eine Inflationsrate von 165.000%. Was löst das eigentlich in Ihnen aus?
Ja, das ist sehr belastend. Also, weil wir haben ja, hier hört man solche Zahlen, aber wir sehen immer Gesichter. Wir erinnern uns an die Menschen, denen wir dort begegnet sind, die uns Eindruck gemacht haben, wie sie mit diesen schwierigen Umständen immer wieder einen Weg gefunden haben. Und jetzt denken wir an diese, also es wird immer noch schlimmer. Die Leute haben schon dort gesagt, schlimmer kann es nicht mehr werden und es wird immer noch schlimmer. Und das drückt sich in dieser Inflationsrate aus, das bedeutet, dass die Leute permanent schauen müssen, dass sie ihr Geld immer gleich loswerden, dass sie etwas Konkretes damit machen, weil von heute auf morgen verliert das Geld an Wert.
Sie sagen, Sie erinnern sich an Gesichter. Könnte ich ein oder zwei dieser Gesichter kennenlernen?
Ja, stimmt. Also sehr nahe steht uns natürlich die Frau, die mir geholfen hat, überhaupt das Leben in Simbabwe kennenzulernen. Die Frau nennt sich Mai Chenika. Das ist nicht ihr richtiger Name, sondern das ist der Name ihrer Tochter. Mai heißt Mutter. Man bezeichnet sich dort sehr gerne über die Kinder. Das Mai Chenika heißt Mutter von Chenika. Diese Frau hat mir sehr viel geholfen, einen Weg zu finden, zum Beispiel, weil alles, was man dort zum Beispiel essen will, das muss man ja, bekommt man in einem ganz anderen Zustand. Also zum Beispiel ein Huhn, das lebt noch. Und das muss man dann schlachten, ausnehmen, rupfen. Alles Dinge, die wir hier in Deutschland, in der Schweiz nicht mehr kennen, so direkt. Und diese Frau hat uns denn gezeigt, wie man in Simbabwe lebt, eben auch unter diesen schwierigen Umständen. Das ist zum Beispiel die Mai Chenika, sehr eine wiffe Person.
Wie schafft die das denn? Wie bewältigt die ihren Alltag?
Ihren Alltag mit einer unglaublichen Ausdauer, mit einem steten Dranbleiben, sich immer im Kopf haben, immer vernetzt denken, was kann ich wie organisieren, habe ich irgendwo eine Gelegenheit, noch ein kleines Geschäft zu machen und dann, wenn ich Geld habe, sofort das Umsetzen in etwas Konkretes.
Was heißt das? Was macht sie, wenn sie, also eine Inflationsrate von 165.000%, da muss man eigentlich auf der Stelle das Geld wieder loswerden, das man möglicherweise irgendwo herbekommen hat. Wie geht das?
Genau. Ja, dann muss man etwas kaufen, was Bestand hat. Also zum Beispiel, sie hat immer Projekte, wenn sie Geld hat, kauft sie kleine Hühner und zieht die auf und dann verkauft sie diese Hühner wieder. Und dann mit dem Geld kann sie wieder neue Hühner kaufen oder dann eben Mais oder was die Leute zum Leben brauchen. Das sind immer die Grundsachen, zum Beispiel Lampenöl, dann das Schulgeld für die Kinder bezahlen. Einfach immer sofort etwas machen.
Lebt diese Frau allein mit ihren Kindern?
Sie lebt allein mit ihren Kindern, ja. Sie hat sich scheiden lassen, weil ihr Mann hat, hat angefangen, in die Bierhallen zu gehen. Das ist eine Geschichte, die ihnen viele Frauen dort erzählen. Man ist verheiratet, man bekommt Kinder und dann, wenn der Mann nichts hat, keine Arbeit oder keine Perspektive, dann geht er sehr oft in die Bierhallen und dort lernt er dann andere Frauen kennen. Und die Majenika, die hat dann Angst gehabt, dass sie sich da infizieren könnte mit AIDS. Das ist ein alltägliches Problem. Und sie hat dann die Kraft aufgebracht, sich zu trennen von ihrem Mann.
Und lebt heute in einer ländlichen Region von Simbabwe. Wo genau haben Sie dort gearbeitet?
Ja, das ist in etwa 200 Kilometer südöstlich von Mashingo. Das ist die Provinzhauptstadt dort. In einer sehr ländlichen Umgebung, dort, wo die Leute noch wirklich wie in den traditionellen Bildern in Rundhäusern leben, kein Strom, kein Wasser, wirklich sehr einfach. Es gibt natürlich dann dort auch Orte wie dieses Cherera, wo wir in der Nähe im Spital gearbeitet haben. Und in diesem Cherera gibt es dann schon ein bisschen andere Häuser, aber das ist wirklich, um sich das vorstellen, muss man vielleicht an alte Wildwestfilme denken. Da sieht man dann das Cherera von sich.
Ihr Mann hat dort in einem Krankenhaus als Arzt gearbeitet und Sie sind mitgereist. Hatten Sie eine eigene Arbeit dort? Hatten Sie auch einen Job?
Nein, also für mich war es klar, dass ich einfach die Arztfrau bin, wenn ich dorthin gehe. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass eben da schon eine Rolle auf mich wartet. Also als Arztfrau habe ich dort wirklich eine Funktion gehabt.
Was ist das für eine Rolle?
Es ist zumal einfach, ich repräsentiere etwas. Also ich bin auch eine Arbeitgeberin. Sofort sind dann Frauen zu mir gekommen, kann ich für sie arbeiten? Und ich konnte nicht so viele beschäftigen, wie gerne bei mir gearbeitet hätten. Ich habe dann zwei Frauen angestellt, eine fürs Haus, eine für den Garten. Und das war schon gewöhnungsbedürftig, weil wir sind uns nicht gewohnt, dass man einfach Personal hat für die täglichen Handreichungen. Aber eben gleichzeitig war ich auch sehr froh, weil wie macht man das? Wie lebt man dort unter diesen einfachen Umständen? Das war mir ja nicht bekannt. Und da konnte ich auch mit diesen Frauen, die konnten mir auch beibringen, wie das alles läuft.
Das heißt, Hauspersonal zu haben, ist nicht primär eine arrogante Geste, sondern Sie schaffen damit Arbeitsplätze.
Nein, es ist sogar sehr nötig, dass man das hat. Und wir waren ja auch mit den Kindern dort. Ich war auch schwanger, als ich ausgereist bin. Und da hatte ich einfach wirklich, musste ich mich dann vor allem auf die Arbeit mit den Kindern konzentrieren. Und ich sah es auch als meine Aufgabe, eben mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Mit den Frauen, die dort leben, dort arbeiten. Da habe ich mir dann gedacht, ja, ich bin Journalistin als Hintergrund. Ich habe auch ein Interesse zu erfahren, wo ich bin, wie die Leute hier leben, was sie beschäftigt. Und das konnte ich dann wirklich auskosten.
Sie haben Ihr Kind, Sie haben gesagt, Sie sind ausgereist, als Sie schwanger waren, Sie haben Ihr Kind dort bekommen, oder?
Ja. Unser Sohn ist in Musiso-Spital zur Welt gekommen.
Unter Umständen, die vermutlich nicht mit denen in Zürich vergleichbar waren,
Nein,
oder?
Wirklich nicht. Das war sehr, sehr anders. Unser Sohn ist zu Beginn der Regenzeit zur Welt gekommen. Das bedeutet, es ist sehr feucht, es ist sehr schwül, es ist sehr heiß. Und was auch sehr speziell war, dass es gerade in einer Nacht, als die Ameisen flogen, ist er zur Welt gekommen. Und das ist eine ganz besondere Sache. Und zwar, es ist etwa 2-3 Mal zu Beginn der Regenzeit schwärmen die Ameisen. Und das sind unzählige Insekten und die kommen durch jede Ritze.
Und die fliegen, das ist hier unter Ameisen auch nicht üblich?
Nee, das sind wirklich große fliegende Ameisen, so kleine, also man kann sich so eine kleine Libellenart vorstellen der Größe.
Aber was hat das mit ihrer Geburt zu tun?
Ja, die war natürlich das Zimmer, wo im Spital, wo das Gebärzimmer war voll von Insekten. Also da schwirrte alles um die Decke. Und wir kamen da rein und es war so ein Zirkus von Insekten und da saß noch ein Frosch am Boden und der fraß diese Insekten und an den Wänden die Gottesanbeterin. Und es war einfach, wissen Sie, bei uns streben die Frauen so nach natürlichen Geburten und wir haben gesagt, da sieh mal, so viel Natur ist da beteiligt. Das war schon sehr besonders.
Wurde Ihnen da auch mulmig? Sie kannten natürlich diesen Raum schon vorher, oder?
Ja, nein, eigentlich haben wir vor allem gelacht. Das war so komisch. Es war so eine spezielle Situation. Es war sehr fröhlich eigentlich. Und dann muss man auch sagen, eben die Frauen, die Hebamme, die da war, wissen Sie, im Vergleich zu diesen beiden Geburten vorher, da hat man ja überall diese piepsenden Technologien und all das, aber das war absolut nichts vorhanden, sondern einfach diese Hebamme mit ihren erfahrenen Händen und dem Hörrohr, und das genügt. Das war schon eine sehr eindrückliche Erfahrung. Was braucht es eigentlich wirklich für eine Geburt unter den Umständen, wenn es normal verläuft? Nicht sehr viel.
Und dann ist da Ihr erster Sohn zur Welt gekommen?
Sohn zur Welt gekommen, ja.
Neben zwei Töchtern, die Sie vorher schon hatten?
Ja, genau.
Drei Kinder.
Und man hat uns gratuliert, also besonders meinem Mann. Der hat mir gesagt, ja, mit fast 40 Jahren nun endlich ein Mann geworden, weil ein Sohn zur Welt kam. Und gleichzeitig hat man uns gesagt, das ist ein ideales Verhältnis, weil zwei Töchtern, die werden dann für die Töchter wird man einen sehr schönen Brautpreis bekommen und dann kann man sich eine wunderschöne Tochter für den Sohn leisten. Das war die Logik, mit der man uns dann...
Und was haben Sie darauf? Haben Sie darauf etwas geantwortet?
Ja, wir haben gesagt, wir freuen uns natürlich sowieso. Und das hat man auch verstanden natürlich. Es hätte auch keine Rolle gespielt, wenn es ein Mädchen gewesen wäre, für uns natürlich, oder?
Nochmal zurück zu dem Machtkampf, der in Simbabwe im Moment im vollen Gange ist. Es wird ja unterstellt, dass Robert Mugabe zurzeit, also der Machthaber in Simbabwe zurzeit, im wahrsten Sinne des Wortes auf Zeit spielt, dass er eine Stichwahl erreichen möchte um die Präsidentschaft. Und zwar möchte er diese Zeit angeblich, so heißt es, nutzen, um die Wähler, um die Bevölkerung in Simbabwe unter Druck zu setzen mit gewaltsamen Mitteln. Sie haben etwas Vergleichbares erlebt. Das war, glaube ich, im Jahr 2002. Da war Wahlkampf und da haben Wahlen stattgefunden. Wie ist das abgelaufen damals?
Das war etwas sehr Unheimliches. Also im Nachhinein hat man ja auch hier erfahren, dass Jugendliche umherzogen und man sagt, die waren für den Wahlkampf eingestellt, die sollen Propaganda machen, aber konkret haben sie einfach oppositionelle Leute gesucht und haben sie geschlagen. Und zwar wirklich systematisch verprügelt. Das war so. So um Weihnachten rum, also im Frühjahr war die Wahl, um Weihnachten rum, tauchten im Spital Leute auf, die ganz eigenartige Wunden aufwiesen, nämlich einfach die Rückseite komplett zerschlagen, das Gesäß zerschlagen, die Beine hinten zerschlagen und die Fußsohlen. Also die konnten nur noch vor den Betten knien. Und es sind immer wieder Leute eingeliefert worden, die nach Prügeleien. Und das war so anders. Das war wie ein System. Und es gab dann immer mehr solche, die knieten dann neben den Betten, die konnten nicht liegen. Und diese schlimmen Wunden hat sich natürlich dann sehr infiziert. Und zuerst konnte man das nicht einordnen. Aber dann so nach und nach hat man eben erfahren, dass da Jugendbanden unterwegs sind, also Gruppen, die eben sogenannten Wahlkampf machen. Und denen man auch viel Geld dafür versprochen hat. Ich weiß nicht, ob, also jetzt auf diese Wahl hin, die jetzt stattgefunden hat, hat es geheißen, es sei sehr viel ruhiger gewesen. Also ich weiß nicht, ob die Jugendgruppen noch so stark organisiert sind, ob man sie jetzt wieder organisieren will, jetzt auf eine mögliche Stichwahl hin. Das ist denkbar. Allerdings muss man auch wissen, dass die Jugendlichen dann nicht so viel Geld erhalten haben, wie sie eigentlich versprochen bekamen. Und ob sie sich dann wieder mobilisieren lassen, auf die Gefahr hin eben dann doch nichts dafür zu bekommen, das weiß man jetzt noch nicht.
Also Sie haben wahrgenommen, dass diese Jugendlichen von der SANU, also von der Partei von Robert Mugabe, damals rekrutiert worden sind, wirklich um gezielt Terror auszuüben?
Ich weiß nicht, ob man das dann so sagen würde, aber sie sind wirklich in Camps ausgebildet worden für diesen, also man spürt das auch eben, weil das war da war wirklich ein System dahinter, hinter dieser Art von Schlägereien und Schlageinsätzen.
Ich nehme das Wort Terror auszuüben zurück, aber einschüchtern kann man es nennen, oder?
Einschüchtern, ja, auf jeden Fall. Einschüchtern auf jeden Fall. Und wirklich, die hatten dann zum Beispiel das lokale Büro der MDC, der oppositionellen Partei in Cherera, wurde überfallen, dann sind Listen gestohlen worden und dann gingen die wirklich also hat man dann von den Leuten gehört, dass die dann diesen Namen nachgegangen sind, in die Hütten, die Leute gesucht haben, die aufgeschrieben sind. Und am Anfang waren dann wirklich so die Leute, die aufgeführt waren und die versteckten sich dann, verschwanden. Und dann sind dann eben auch Familienmitglieder, wenn sie dann die Leute nicht gefunden haben, sind auch Familienmitglieder geschlagen worden, bis hin zu alten Frauen, also. Das hatten schon sehr betroffen gemacht.
Ist ja gerade vor ein paar Tagen was Vergleichbares passiert. Da ist die Zentrale der Oppositionspartei MDC gestürmt worden. 375 Leute waren es, glaube ich, die verhaftet worden sind in Simbabwe. Was haben Sie damals gesehen? Ist eigentlich auch Ihr Krankenhaus attackiert? Also Sie haben ja offensichtlich Menschen, die geschlagen wurden, verarztet. Und das waren vermutlich aus Ihrer Erzählung überwiegend Oppositionelle. Ist dann Ihr Krankenhaus direkt mal attackiert worden?
Ja, das ist auch eine Geschichte, die ich in meinem Buch beschreibe. Und zwar, es wurde auch in der Gegend, war bekannt, dass viele der Schwestern die Opposition unterstützen. So ein bisschen die ausgebildeten Leute, die fanden, es ist Zeit, dass eine Änderung vollzogen wird in diesem Land. Und die Schwestern, die haben eben den Ruf, zur MDC zu gehören. Und dann eben zusammen mit dieser Pflege der Patienten, die offensichtlich der Oppositionspartei angehören, kam es dann dazu, dass eines Tages wirklich die Jugendlichen vor dem Spital standen. Da gab es so einen Zaun und die standen vor dem Spital und schrien, wir kommen rein. Die sangen auch, stampften, so Kriegsgeschrei, muss man sich da vorstellen. Und die sagten, wir kommen rein und wir schlagen alle Schwestern und ihr pflegt Oppositionelle. Und dann hat dann die eine Frau, die Schwester Chigaba, die Spitalleiterin, die ist dann rausgegangen und hat den Leuten gesagt, wenn ihr reinkommt, wenn es einen Übergriff auf die Schwestern gibt, dann schließen wir das Spital, dann gibt es keine Hilfe mehr für alle. Wir pflegen Patienten, nicht Parteien. Wir werden uns nicht hindern lassen, Leute, die verletzt sind, also denen keine Hilfe zu geben. Und dann schafften es dann so ein paar ZANU-Größe, Regierungsparteigrößen, diese Jugendlichen zu beruhigen und die sind dann abgezogen. Aber es war schon eine sehr starke Handlung von dieser Schwester, weil sie wusste ja nicht, was da geschehen würde.
Also dann war die Position zu sagen, wer verletzt ist, wird in diesem Krankenhaus behandelt, aber auch die Drohung, wir schließen den Laden hier, ja. Das hat bei einem dann für Wirkung gesorgt, offensichtlich?
Das hat für Wirkung gesorgt, weil man muss das so verstehen, dieses Gebiet, Saka-Distrikt, wo dieses Spital steht, das ist etwa so groß wie Saarland. Und da leben etwa 250.000 Leute, verstreut in diesen Häusern, Rundhäusern, in dieser Gegend. Und das ist das einzige Spital dort mit 120 Betten, wo regelmäßig auch ein Arzt vor Ort ist. Also der Wert dieses Spitals für die Leute, das ist schon, wenn sie da schließen, dann gibt es keinen Arzt mehr für dieses ganze Gebiet. Und das bedeutet, dass die Leute sterben, dass keine Kaiserschnitte durchgeführt werden. Also das war dann doch wirklich eine massive Drohung. Ja.
Und der Arzt war damals Ihr Mann?
Der Arzt war damals mein Mann, ja.
Wie kann man sich eigentlich, wie verhalten Sie sich oder wie haben Sie sich verhalten und wie hat Ihr Mann sich verhalten in einer politisch so zugespitzten und obendrein ja auch möglicherweise für Sie persönlich bedrohlichen Situation?
Die Situation war so, wir haben uns am Spital sehr wohl gefühlt. Also wir hatten von Anfang an das Gefühl, hier sind wir willkommen, hier sind wir aufgehoben, hier gehören wir dazu. Also wir haben eigentlich nie das Gefühl gehabt, wir sind direkt bedroht. Aber als wir dann in diesem Umfeld, haben wir gemerkt, wir sind irgendwie außerhalb, aber ganz entziehen können wir uns der Sache doch nicht. Und es kam nämlich so weit, das war eine Situation, dann auf diese Wahlen hin, so etwa 2 Wochen vor den Wahlen, da gab es in dieser aufgeheizten Situation ein Übergriff auf die nahe Missionsstation. Das Spital ist ja ein Missionsspital und in der Nähe gab es noch 3 alte weiße Missionare, die dort gearbeitet haben. Der Rest von der Kirche ist schwarz. Oder es sind die weiteren 3 weißen Menschen in diesem Gebiet, außer unserer Familie.
Auch Schweizer?
Auch Schweizer, ja.
Auch Protestanten?
Nein, katholische. Ah. Das ist die Immensee-Mission. Und die haben, man wusste auch ein bisschen, dass die von der Haltung her so oppositionell freundlich eingestellt sind. Und dann gab es einmal wirklich einen Überfall auf die Mission. Das hat uns nicht direkt betroffen, aber da wir gemerkt haben, diese Grenze wird nicht mehr gemacht, dass man bezieht das ein, da sind wir dann für ein paar Wochen weg vom Spital. Also bis die Wahlen vorbei waren, haben wir uns dann in Sicherheit gebracht sozusagen. Sind wir in das Regionalhaus dieser Immensee-Mission gegangen. Auch nachher wieder zurück dann auch, ja.
Das Unfassbare ist ja, dass Simbabwe 1980 ein vergleichsweise reiches Land war für afrikanische Verhältnisse und ein Land, mit dem sich viele Hoffnungen verbunden haben. Das galt damals eigentlich als ein Modell, wie es vielleicht gelingen könnte, dass ein Übergang zu einer schwarzen Regierung gelingt, ohne dass die Wirtschaft ruiniert wird und wie es vielleicht auch gelingen kann, dass Schwarz und Weiß so zusammenleben, dass sie es miteinander aushalten. Heute ist dieses Land wirtschaftlich ruiniert und Robert Mugabe hat diese rassistische Karte ganz offensiv gespielt. Wenn Sie heute auf Simbabwe schauen, was erwarten Sie für die Zukunft? Wie kann das, wie lange wird es dauern, dass das heilt?
Ich gesehen, also ich glaube, es dauert lange. Also ich habe zum Beispiel auch solche Jugendlichen getroffen, die eben mitgemacht haben an diesen Schlägereien. Und ich denke, wenn man so missbraucht worden ist, bis sich das auswächst, das dauert lange. Und ich glaube, es braucht sehr viel Zeit, also weil da sind so viele schlechte Dinge geschehen, diese Menschen sich gegenseitig angetan haben, bis man das verdaut hat. Ich glaube, das braucht lange Zeit. Und es ist natürlich auch so, dass viele Hoffnungen enttäuscht worden sind. Aber man kann sagen, vielleicht gibt es auch eine Hoffnung, dass nämlich die Bevölkerung mittlerweile diese Parolen nicht mehr glaubt. Das ist das wirklich, was ich jetzt spüre. Also wenn ich sehe, jetzt hat die MDC, die Oppositionspartei hat diese Wahlen offensichtlich gewonnen. Das heißt nicht unbedingt, dass die Oppositionspartei die bessere Größe wäre. Aber es heißt ganz deutlich, dass die Menschen sehen, es kann nicht so weitergehen und die Regierung hat keine Lösungen. Die jetzige Regierung hat keine Lösungen anzubieten für diese Situation.
Und nun erzählen Sie in Ihrem Buch viele Geschichten von Menschen, meist von Frauen in Simbabwe. Was sind das für Geschichten? Sind das Geschichten von Frauen überwiegend, die entmutigt und resigniert der Zukunft entgegenblicken oder sind das vielleicht ganz andere Geschichten?
Das sind ganz andere Geschichten. Das hat für mich und für unsere Familie war das Verblüffendste an der ganzen Sache, dass uns die Leute eben nicht frustriert und deprimiert entgegenkamen, sondern mit einem unglaublichen Durchhaltewille, mit einer unglaublichen Fantasie, wie man aus dem Nichts ein Geschäft aufbauen kann, eine Idee zum Überleben entwickeln kann. Und eben auch der Humor, das hat uns sehr überzeugt. Also da wurde so viel gelacht, also sicher mehr als in der reichen Schweiz. Täglich wird gelacht und die Leute haben eine Art, mit dieser Situation umzugehen. Ich habe oft gefragt, wie macht ihr das? Warum könnt ihr so fröhlich sein in dieser Situation? Und ich habe verschiedene Antworten bekommen. Die einen haben gesagt, ja, man sagt bei uns, wer Klagelieder singt, ist schon gestorben. Oder solche Weisheiten haben wir gesagt, oder auch jemand hat mir gesagt, es ist eine Art der Selbstverteidigung. Solange man den Humor behält, solange man lachen kann, geht das Leben weiter.
Also wäre das dann auch ein Ventil für politischen Frust, aber trotzdem stelle ich es mir schwer vor, das immer wieder zu ertragen, diese wirtschaftliche Situation. Wie gesagt, 165.000% Inflation. Schwieriger Alltag, oder?
Es ist ein schwieriger Alltag, ja. Man erzählt sich viele Witze. Also gerade in der Sache um das Geld rum gibt es viele, viele Witze. Ja, ich habe einen. Zum Beispiel, eine Frau steht mit einer Schubkarre voll Geld an für Mais zu kaufen. Ist auf ein Maisverteillager, hofft sie sich, kann sie etwas Mais kaufen, aber das geht sehr lange und man muss immer warten. Man wartet auf den Lastwagen, der da kommt und vielleicht kein Benzin hat oder was weiß ich, oder eine Panne oder so. Das geht tagelang. Sie wartet mit der Schubkarre voll Geld und dann muss sie austreten. Und dann sagt sie dem Mann hinter sich, können Sie einen Moment auf mein Geld achten? Der Mann sagt, ja, selbstverständlich. Und sie geht zur Toilette und als sie zurückkommt, ist das Geld noch da, aber die Schubkarre ist weg. Und das bringt so ein bisschen zum Ausdruck, also auch etwas vom Wert des Geldes, der ja verloren geht, so zum Beispiel. Und natürlich eben mit dieser Situation einen Umgang zu finden. Das Verrückte ist, dass wir eben gedacht haben, das muss den Leuten doch einmal den Deckel heben. Also das kann man doch nicht so ertragen. Und da haben wir schon gemerkt, dass es eben eine Polizeidiktatur ist. Die Leute leben in einer Diktatur. Sie wagen es nicht. Sie machen die Faust im Sack. Sie ducken sich, wenn die Polizei kommt. Sie sind wirklich sehr, sehr eingeschüchtert. Aber eben, das Ventil ist dann vielleicht diese Witze und dieser Humor und dieses Lachen, das eben die Leute dann doch erhält.
Dann steht beides nebeneinander, ja. Einschüchterung und Lebensmut, Tatkraft?
Ich glaube, ja, ich glaube.
Werden Sie nochmal hingehen?
Ich würde jederzeit wieder hingehen. Es ist im Moment so, dass wir natürlich von der Situation unserer Kinder, die gehen jetzt zur Schule und so, dass sie ein bisschen gebunden sind. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, wenn die Kinder größer sind, wieder mal so einen Einsatz zu machen. Und eben die Leute besuchen, sehen, wie es weitergegangen ist. Das würde uns schon sehr interessieren.
Katharina Morello war zu Gast hier in der Redezeit in Neugier genügt. Mit ihren Erfahrungen aus Simbabwe, wo sie gelebt haben, zwischen 2001 und 2002. Ich sage nochmal den Titel des Buches, das sie geschrieben haben. Sie tragen die Welt auf dem Kopf. Geschichten, überwiegend von Frauen in Simbabwe, erschienen im Peter Hammer Verlag. Und ich bedanke mich herzlich, dass Sie heute hier bei uns waren.
Danke.